Bruder Schmidt hat zwar nicht gesagt, dass ich jetzt gehen soll, aber ich dachte, ich gehe mal. Nun, ich bin Gott dankbar, oder wir sind Gott dankbar, dass wir auch unter euch hier sein dürfen. Ich bat den Bruder, ein bisschen das Fenster zu öffnen. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde auch eins. Und es ist ganz angenehm, wenn man vorne steht und auch der Wind ein bisschen die Luft bewegt. Aber noch viel angenehmer und besser ist es, wenn in jedem Gottesdienst die Geisteswinde wehen und der Geist Gottes sein Wirken hat und wirklich zu den Herzen spricht. Ich möchte nicht versäumen, die Grüße abzugeben, die ich aus der Gemeinde Hamm mitbrachte. Die Geschwister ließen auch hier alle recht herzlich grüßen. Vor einigen Jahren habe ich bei uns in Hamm den Timotheusbrief durchgenommen und ich möchte in dieser Abendstunde auch hier einiges daraus betrachten. Es ist ja einer der sogenannten Pastoralbriefe, in denen der Apostel Paulus dem Philemon, auch Titus und Timotheus manche gute Hinweise gab und die so nützlich sind auch für uns in dieser Zeit. Im 2. Timotheus Kapitel 3 spricht der Mann Gottes von der letzten Zeit, wo Menschen sein werden, die viel von sich halten, sich rühmen werden, ungehorsam den Eltern gegenüber sein werden und so andere Dinge mehr. Und ich glaube, je näher wir dem Ende der Welt kommen, desto mehr wird das sichtbar sein. Gottes Wort spricht von der Endzeit von Sodom und Gomorra und wie es da sein wird. Und das sind so die Dinge, die wir doch sehenden Auges betrachten, wahrnehmen können, wie auch die Moral mehr und mehr mit den Füßen getreten wird und sich alles mehr und mehr von Gott hinweg entfernt und weniger Menschen nach Gott fragen. Aber Paulus konnte ja nun zurückblicken und in diesem 4. Kapitel, das ja hier dann auch das letzte Kapitel der beiden Timotheusbriefe ist, geht ja daraus hervor, dass Paulus sehr wohl empfand, dass ein Ende bald gekommen ist. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Und er konnte zurückblicken auf eine Zeit der Zusammenarbeit mit Timotheus und freute sich rückblickend über diese Zeit. Und so wollen wir hauptsächlich Vers 10 betrachten aus dem 2. Timotheus, Kapitel 3. Hier spricht er ein Lob aus und das ist auch die Überschrift, Lob des Paulus über die treue Nachfolge des Timotheus. Und dieser Lob lautet so: Du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld und weiter meinen Verfolgungen, meinen Leiden. Und nachdem er ja auch vorher schon von zwei oder hier auch einiges erwähnte von der Zeit, die kommen sollte, nämlich von Menschen, die auch der Wahrheit widerstehen werden. Also widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen von zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Auch ein Zeichen der Endzeit. Menschen, die da der Wahrheit widerstehen werden. Nicht, dass sie diese Wahrheit nicht nur glauben, sondern sie werden auch Widerstand leisten und sagen, das ist so nicht und das ist auch nicht so, das muss man so lehren. Also sie widerstehen der Wahrheit. Und Paulus sagt, sie werden es in der Länge nicht treiben und ihre Torheit wird bald offenbar werden. Aber dann geht er jetzt eben auf die Eigenschaft des Timotheus über und lobt ihn. Du aber bist nachgefolgt meiner Lehre. Für Christus zu leben, das ist ja die wichtigste Sache der Welt. Das Beste, was der Mensch erwählen kann, ist, den Herrn Jesus als seinen Retter anzunehmen und ihm nachzufolgen. So geschah es auch bei Timotheus. Er nahm den Herrn Jesus als seinen Retter an. Der Jesus vergab ihm seine Schuld und er blieb dabei. Paulus, nachdem der Herr ihn begegnete, auf dem Wege nach Damaskus, war ein treuer Kämpfer, lebenslang, ohne Unterbrechung. Und Timotheus ebenso. Paulus hatte seine Freude an dieser treuen Nachfolge des Timotheus. Und auf einer anderen Stelle lobt er ihn auch, dass er doch so ihm so treu zur Seite stand. Können wir uns das vorstellen? Hier der alte Apostel Paulus und da so ein junger Timotheus, der nicht ein Fragezeichen nach dem anderen setzte und sagt, ach, was der alte Paulus da immer wieder hat und dies hat er zu reklamieren und jetzt ermahnt er mich hierin wieder und gebietet mir noch, gefällt mir nicht, ich gehe meinen eigenen Weg. So hat Timotheus ja nicht reagiert. Und wenn wir mal den Timotheusbrief lesen, finden wir öfters die Ausdrücke, ich gebiete dir und waren Hinweise gewesen. Und ich glaube, Timotheus hat sie gerne angenommen. Ist es denn jetzt gut, einen Menschen nachzufolgen? Denn Paulus schreibt ja, du aber bist nachgefolgt meiner Lehre. Wir sagen doch auch immer, wir sollen nicht auf Menschen schauen, ich schaue auf Christus. Und das machen manche so sehr und betonen das so sehr, aber ihr Wandel, ihre Einstellung zur Lehre, da kann man manche Fragezeichen hintersetzen. Also die Frage, ist es gut, einem Menschen nachzufolgen? Da können wir zwei Antworten wenigstens drauf geben. Einmal ja, wenn er in Treue und Beständigkeit und in der Wahrheit Gott dient. Die zweite Antwort nein, wenn er von der gesunden Lehre abweicht. Solche meide, sagt Gottes Wort ganz klar. Aber wir sollen ja den Fußstapfen unseres Herrn nachfolgen, so schreibt auch Petrus. Das heißt, da wo er gegangen ist, wie er gegangen ist, so sollen auch wir gehen und dementsprechend auch in der Lehre bleiben. Paulus und Timotheus, sie wandelten in dem gleichen Fußtapfen. Dazu lese ich mal aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 18. Ich habe Titus ermahnt und mit ihm gesandt einen Bruder. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Haben wir nicht in einem Geiste gewandelt? Sind wir nicht in einerlei Fußtapfen gegangen? Das sind also rhetorische Fragen, wo die Antwort feststeht. Und hinter jeder Frage können wir ein Ja antworten. Sie haben in einem Geist zusammengearbeitet, haben zusammengestanden in dem Geiste Christi und sie sind auch den gleichen Weg gegangen. Glaubenslehren, ihr Verhalten, ihr Betragen, all das war gleich. Und wir können es ja nicht anders sagen als nur so, dass Timotheus oder auch Titus, beide haben von Paulus gelernt und sind ihm nachgefolgt, gerne nachgefolgt. Paulus stellt also dem Timotheus ein gutes, und ich möchte es noch verbessern, ein sehr gutes Zeugnis aus. Du bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise. Und so bleiben wir zunächst einmal bei dem ersten Punkt. Paulus stand in der biblischen Lehre und es lag ihm auch sehr am Herzen, diese zu verkündigen, diese Lehre nicht zu verwässern. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 20, Vers 27. Ich lese noch Vers 26 dazu. Darum bezeuge ich euch an diesem heutigen Tage, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe euch nichts verhalten, das ich nicht verkündigt hätte, all den Rat Gottes. Ja, was heißt das denn, dass ich rein bin von aller Blut? Das bedeutet so viel, ich habe den Menschen, mit denen ich zusammenkommen kam, nichts verschwiegen. Ich habe ihnen den Weg zum Himmel und zur Hölle gezeigt. Das ist der Weg, ihr müsst Buße tun. Es gibt keinen anderen Weg, nur so. Und so hat er den Menschen die Wahrheit sehr ans Herz gelegt. Und deshalb konnte er sagen, ich bin frei von aller Blut. Kein Mensch wird mich einmal vor Gottes Thron verklagen können und sagen, Herr Paulus, du hast das ja so anders dargestellt, so milde. Also ich habe nicht verstanden, dass ich mich bekehren musste oder dass ich die Heiligung suchen sollte. Du hast das nicht so klar hervorgebracht. Diesen Vorwurf konnte Paulus niemand machen. Ich bin rein von aller Blut und wohl jedem Boten, der das auch heute so sagen kann. Denn ich habe euch nichts verhalten, das ich nicht verkündigt hätte, all den Rat Gottes, nicht nur Lieblingsthemen. Und ich hörte jetzt eine Predigt, da war jetzt die Frage, ja, welche Aufgabe hat eine Gemeinde, eben auch die Verkündigung, die Mission. Und dann sagte er, nicht nur die Liebe predigen, auch das Gericht. Beides muss im Gleichgewicht sein. Und wenn man zu sehr die Liebe betont und das Gericht so ganz ab und zu mal nur erwähnt, so möchte ich dazu sagen, das ist nicht so der ganze Rat Gottes. Schau an die Güte und Barmherzigkeit Gottes an denen, die in der Gnade stehen, und schau auch den Ernst Gottes an denen, die gefallen sind. Beides gehört mit zu dem ganzen Rat Gottes. Es muss alles verkündigt werden. Paulus ermahnt dann weitergehend in der Apostelgeschichte die Ältesten, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Sie sollten die Gemeinde Gottes weiden. Nicht nur immer wieder Stroh geben, Hauptsache sie haben etwas, dass die sozusagen die Schafe ruhig sind, sondern da gehört eben zu den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, wenn man eine Gemeinde auf der rechten Weide führen will und sie in rechter Weise weiden will. Also die gesunde Lehre und dass alles unterrichtet und gelehrt wird, was wir in der Heiligen Schrift finden und nicht nur die Themen, die vielleicht der eine oder andere gerne hört. Ist die Lehre wichtig? Gottes Wort sagt, dass der Glaube aus der Predigt kommt, aus der Belehrung kommt. Und je gründlicher und tiefer die Lehre ist, desto biblischer und enger wird auch der Wandel sein. Desto größer wird die Gottesfurcht in dem Herzen des Einzelnen sein. Deshalb können wir nur sagen, die Lehre ist wichtig. Wird die Lehre abgeschwächt, verwässert, was kommt dann? Nun, wenn irgendetwas verwässert wird, dann hat es nicht mehr die Qualität. Nehmen wir mal Apfelsinensaft, haben wir rein Apfelsinensaft, der schmeckt angenehm, schütten wir 50% Wasser zu, dann schmecken wir das auch, schütten wir 75% Wasser hinzu, ja, das wird immer wässriger und immer weniger hat man den reinen Geschmack der Apfelsine. So ist das auch bei der Verkündigung der Wahrheit, wenn sie verwässert wird, Man weiß dann immer weniger von der reinen Wahrheit und die Folge ist Zerfall und Abfall und Abweichen von Gott. Der Bote Gottes ist für die Verkündigung der reinen Lehre verantwortlich und Gott wird ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Und wer immer hier auf der Kanzel steht, vor euch tritt, Gottes Wort verkündigt, der wird einmal vor Gott sich verantworten können oder müssen. Er wird sich verantworten müssen, was er gepredigt hat, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat und in welcher Art und Weise er gesagt, das Wort verkündigt hat. Und dazu lese ich aus dem 1. Korinther 9, Vers 16 und daraus erkennen wir die Verantwortung, die auch der Apostel Paulus empfand. Er hat es ja nicht mit Gleichgültigkeit getan, das Werk Gottes oder die Verkündigung. Also im 1. Korinther 9, Vers 16 lesen wir, denn dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen. Also zu rühmen gibt es ja schon mal gar nichts. Denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Tue ich es gern, so wird mir gelohnt. Tue ich es aber ungern, so ist mir das Amt doch befohlen. Diese Stunden kennt auch ein Prediger, die kenne ich auch. Dass ich schon manchmal gedacht habe, am liebsten würde ich gar nicht hochgehen. Da waren Umstände, man kannte die Meinung der Zuhörer, und wäre am liebsten unten sitzen geblieben. Aber Paulus sagt, auch hier tue ich es ungern, so ist mir das Amt doch befohlen. Und wenn man auch nach dieser Richtlinie handelt, Gott hilft dem Boten, trägt ihn durch, gibt Kraft, ermutigt, stärkt, hilft wieder auf. Der Geist Gottes steht uns zur Seite. Und jeder Bote muss einmal Rechenschaft für seine Verkündigung ablegen. Der Prediger ist nicht ein Mann, der sich der Meinung eines jeden Zuhörers zu beugen hat. Der eine sagt, predige vielleicht das, der andere sagt, du predigst das zu viel, der nächste hat wieder seinen Wunsch. Und wenn der Prediger sich nach jedem richten wollte, dann wäre er wie eine Weide, die man biegen kann, gerade so, wie man möchte. Letztendlich steht der Verkündiger vor Gott und muss sich einmal vor dem Herrn verantworten. Du bist nachgefolgt meiner Lehre. Das heißt, Timotheus blieb bei der Lehre des Apostel Paulus. Und vielleicht sollten wir uns da mal hineinversetzen. Wir wissen, das waren jetzt zwei Generationen. Der alte Paulus, der junge Timotheus. Und man spricht auch manchmal vom Generationskonflikt. Die nächste Generation sieht manches anders, so jetzt überhaupt allgemein im Gesellschaftsleben oder auch worum es gehen mag. So war es ja nun hier auch, der junge und der alte Paulus und der junge Timotheus. Timotheus aber hatte von der Lehre nichts abgetan, nichts zugetan und nichts modernisiert. Das wollen wir mal gut festhalten. Du bist nachgefolgt meiner Lehre. Er hatte die Lehre nicht der Zeit oder den Menschen angepasst, wie ich es eben schon schilderte. Und wer die Lehre den Wünschen der Menschen anpasst, der kann nie Gottes Bote sein. Denn solch einen Menschen gebraucht Gott nicht. Der mag von sich heraus einiges machen, aber von Gott ist er nicht gebräuchlich. Deshalb, Geschwister im Herrn, lasst auch uns so bei der Lehre bleiben. Und wenn das nicht so ist, es geht bergab. Und nehmen wir mal die Geschwister, die schon 70, 80 Jahre alt sind. Sie haben jetzt Vergleiche über einige Generationen und wissen, was vorher gewesen ist, wie der Ernst da war, wie Gott sich bezeugt hat. Und sie wissen auch, wie es sich mit den Jahrzehnten von Generation zu Generation entwickelt hat. Zum Besseren, Die Antwort könnt ihr euch selbst geben. Aber Gott möge uns helfen, dass wir bei der Lehre bleiben. Aber ich will noch erwähnen, dass Gott doch von denjenigen, die viel wissen, auch viel fordern wird. Und wer gegründet ist in der Wahrheit, wer von Kindesbeinen an damit vertraut war, über Jahrzehnte die Lehre, die reine Lehre und Wahrheit kannte und dann irgendwann anfängt so zu schlingern und zu sagen, ja, das nicht so und das nicht so, Geschwister, jeder wird das verantworten. Ohne Wenn und Aber, da brauchen wir uns keine falschen Hoffnungen machen. Deshalb noch einmal, lasst uns bei der Lehre bleiben. Und wenn nicht, geht es bergab. Dann gehen wir weiter. Du aber bist nachgefolgt meiner Weise. Damit war gemeint, du bist nachgefolgt meinem Betragen, meinem Verhalten, meiner Lebensführung. Ist das wichtig? Selbstverständlich ist das auch wichtig. Timotheus war den Anleitungen, den Weisungen des Paulus gefolgt. Seine Lebensweise stand im Einklang mit der Lehre und nicht im Widerspruch. Das ist sehr von Bedeutung. Wenn wir eine Lehre vertreten, dann haben wir sie auch mit dem Wandel und mit den Worten zu bezeugen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird mit dem Leben das niedergerissen, was mittels der Predigt vorher aufgebaut wurde. Folglich, da bleibt nichts. Das ist wie ein Neubau, der aufgerichtet wird und der Nächste kommt an und reißt wieder alles nieder und ist nur noch mehr Arbeit und Mühe, den Schaden zu beseitigen, wenn das Niedergerissen erstmal wieder weggearbeitet oder weggeräumt werden muss, um dann wieder etwas Neues aufzubauen. Niederreißen, das geschieht, wenn das Verhalten leichtfertig oder oberflächlich ist. Und jedes Zeugnis verliert eigentlich an Bedeutung, wenn die Lebensführung weltlicher Art ist oder einen weltlichen Einschlag hat. Ein Cousin meiner Frau, die Eltern sind Kirchgänger und ist ja schon Jahrzehnte her, dass man wohl auch schon damals in der Kirche dann so vielleicht mit Disco oder so die Leute ja, fangen wollte oder halten wollte. Dann sagte er, wenn ich zur Disco gehen will, dann gehe ich in der Diskothek. Da höre ich dann diese Musik. Dazu brauche ich nicht in die Kirche hineingehen. Und so ist es mit manchen Dingen auch. Wenn Menschen kommen, dann wollen sie hier die Wahrheit hören, Gottes Wort. Dann wollen sie auf die Ewigkeit hingewiesen werden. Und dass sie das ewige Leben erlangen. Ich lese jetzt mal einen Vers aus dem 1. Petrus 1, Vers 18 nach der neuen evangelischen Übertragung. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem sinnlosen Lebensstil befreit worden seid, den ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Also Petrus spricht von der Vergangenheit als einem sinnlosen Lebensstil, ohne Sinn, ohne Hoffnung auf ewige Seligkeit. Und davon muss der Mensch befreit werden durch die Erlösung, aber gründlich befreit werden. Nicht nur eine Form durchgehen, ja, bin auch mal nach vorne gegangen, aber man sieht, der Wandel ist fast so wie früher, kein wesentlicher Unterschied. Da muss man doch fragen, liebes Menschenkind, bist du durchgedrungen? Oder bist du nur eine Form durchgegangen? Denn es geht doch um das persönliche Seelenheil. Ich will da keinen Zweifel bringen, aber man muss wirklich befreit sein von dem alten Lebenswandel. Glaube an Christus und diene Gott mit ganzem Ernst. Das ist der wahre Lebenssinn. Wenn sich das Verhalten nun eines Bruders als fruchtbringend bewiesen hat, dann kann man selbstverständlich der Lebensführung folgen. Ich erinnere an die Frage, soll man denn einen Menschen nachfolgen oder nicht? Also wenn der Wandel eines Bruders fruchtbringend ist, dann wollen wir ihn gerne nachfolgen. Und dazu ist dann nichts Neues erforderlich, sondern wir bleiben bei dem Wort, du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise. Bist dabei geblieben, ohne Modernisierung und ohne etwas hinzuzutun. Weiter, du bist nachgefolgt meiner Meinung, also meinem Vorsatz, meinen Lebenszielen, meiner Gesinnung. Ja, wie wichtig ist das in einer Gemeinde? Und ich glaube, so wird am besten auch eine Gemeinde erhalten, wenn die nachrückende Generation sich die alten Geschwister als Vorbild nehmen und sie dann ihre Meinung, ihre Weise anschauen, die Lehre beachten, die sie vertreten und auch dabei bleiben. Wir haben in der Vorlesung aus dem Römerbrief 8 gehört, wie der Mensch doch die eine oder andere Gesinnung haben kann. Die Verse 6 bis 8. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott. Sintemal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Nehmen wir einen Mensch, der sich frisch bekehrt hat. Er will Gott von ganzem Herzen dienen. Und da kommt der eine Freund vielleicht aus seinem alten Leben in der Welt. Komm doch mal mit. Mensch, stell dich nicht so an. Bist doch immer mit uns mitgekommen. Und da ist dann der Kampf so innen. Der Freund ruft, er lockt, komm doch, ist ein netter Kollege, kann man gar nicht so sagen, aber doch sitzt er ab und zu mal vielleicht im Gasthaus oder sonst wo und trinkt sich mal ein Bierchen und so. Aber jetzt kämpft diese fleischliche Gesinnung in dem Neubekehrten gegen die geistliche. Und wenn er jetzt einmal wieder Ja sagt, ja, einmal komme ich mit, das wird ja dann nicht damit aufhören. Dann wird der Freund sagen, naja, bist doch einmal mitgekommen, komm doch mal wieder. Wir sind schon so lange nicht zusammen gewesen. Dann ist wieder der Kampf, die fleischliche Gesinnung gegen die geistliche Gesinnung. Und Gottes Wort sagt klar, fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und wenn der Mensch nicht wacht in diesen Versuchungen, das ist nur ein Beispiel, es kann auch ganz anderer Art sein, dann bedeutet das für den Neubekehrten den geistlichen Tod. So lehrt es Gottes Wort hier klar und deutlich. Die fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Also die Gesinnung des Timotheus war geistlich. Durch und durch war sie geistlich gewesen. Und das Volk Gottes, es wandelt nach der Regel, die sie auch erkannt haben. Ich lese Philipper 3, die Verse 15 und 16, wie viele nun unser vollkommen sind, die lasset uns also gesinnt sein. Und solltet ihr sonst etwas halten, das lasset euch Gott offenbaren. Doch soferne, dass wir nach derselben Regel, darin wir gekommen sind, wandeln und gleich gesinnt sein. Hat uns das etwas zu sagen, gleich gesinnt sein? Heute sagt man ja manchmal, nun, in Christo ist Freiheit. Mich straft das Gewissen nicht, wenn ich mal irgendwo hingehe zu einem weltlichen Fest. Da bekam ich einen Anruf von einer Schwester, sie geht noch zu einer Versammlung, die sich auch Gemeinde Gottes nennt, und sie hat da auch einen Gottesdienst miterlebt. Dann steht eine Frau auf, aber sie arbeiten auch mit verschiedenen Benennungen zusammen, da steht eine Frau auf und sagt, also ich war jetzt vor kurzem das erste Mal auf dem Schützenfest. Da sagt sie, ich bin bald vom Stuhl gefallen. Ich wurde früher immer belehrt, an solchen Plätzen haben wir nichts zu suchen. Ja, gleichgesinnt sein, das heißt doch bei der Belehrung auch zu bleiben. Eine andere Übersetzung sagt, nur lasst uns, wozu wir auch gelangt sein mögen, nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Richtschnur, was heißt das? Das ist ein Lot, Senkblei. Wenn man das hält und wenn das stille wird, dann ist das eine gerade Linie. ganz exakt gerade Lotlinie und danach haben sich die Kinder Gottes ausgerichtet. Das war die Belehrung des Apostel Paulus. Lasst uns doch bei dem bleiben, nach dieser gleichen Richtschnur wandeln. Und nicht mal dahin, der eine dahin, sondern Richtschnur ist Richtschnur. Und so möge Gott auch uns helfen, dass wir da in dieser Richtung auch mal nachdenken, wie steht es da in meinem persönlichen Leben. Weiter spricht Paulus, du bist nachgefolgt meinem Glauben. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Es muss sich aber immer um den biblischen Glauben handeln. Andernfalls besteht ja die Gefahr, dass wir verloren gehen, wenn ich auf eine falsche Belehrung baue oder darauf baue, eine Kindertaufe macht mich selig. Das ist ein falscher Glaube. So werde ich nicht selig. Christus hat nach Johannes 3 klar gelehrt, wie der Weg zur Seligkeit zu gehen ist, was das bedeutet. Gott hatte sich ja zu dem Glauben des Paulus bekannt. Und dieser Glaube hielt auch in den schwersten Proben stand und er ging durch sehr, sehr schwere Proben und Lebensgefahren und doch blieb er dabei. Er ließ sich nicht von einem schwachen Seitenwind umwerfen und hielt an dem Glauben fest. Auf einen Punkt bezüglich des Glaubens möchte ich noch hinweisen, dass wahrer Glaube in Abstimmung mit anderen Brüdern Bestand hat. So war es bei dem Apostel Paulus gewesen. Lasst uns bitte Galater 2, die ersten beiden Verse hören. Danach über 14 Jahre zog ich abermals hinauf gen Jerusalem mit Barnabas und nahm Titus auch mit mir. Mit anderen Worten, er stand schon in der geistlichen Arbeit. Titus war sein Mitarbeiter. Ich zog aber hinauf aus einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, auf das ich nicht vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Ja, was denn jetzt? Er verkündigt und jetzt bespricht er sich noch mit den älteren Brüdern, die das Ansehen haben. Ja, selbstverständlich. So muss es sein, dass, wenn man auch in der Verkündigung steht, man sich auch mit denen bespricht oder Lehrpunkte anspricht. Wie siehst du das, Bruder? Ich verstehe das nicht so ganz oder ich verstehe das so und so. Verstehst du das auch so? Und ich kann nur von mir sagen, wenn ich über manche Bibelstellen für mich nicht innere Klarheit habe, dann habe ich schon manchen Bruder angeschrieben oder auch angerufen und gefragt, wie siehst du das? Denn ich möchte doch nicht etwas verkündigen, wo ich nachher in Zweifel gerate und ich die Anklagen habe, da kann man nicht gut mit leben. Wenn man dann Anklagen hat, ja du, ich habe das so und so verkündigt, und jetzt höre ich später, ja, das ist ja gar nicht biblisch und ich habe mich da von falschen Punkten leiten lassen. Also da sollten wir immer wieder vorsichtig sein. Also wahrer Glaube steht in Abstimmung mit anderen Brüdern. Also hier heißt es mit denen, die das Ansehen hatten. Das heißt also, wenn man in der Wortverkündigung steht oder wenn wir im wahren Glauben stehen wollen, werden wir bezüglich der Glaubenspunkte oder Glaubenslehre keinen Alleingang durchführen. Das ist die beste Voraussetzung, Irrtum zu geraten, aber nicht zur Verfestigung in der Wahrheit. Der nächste Punkt, du bist nachgefolgt meiner Langmut. Langmut bedeutet das Ertragen von Verletzung, Ertragen von Beleidigung, Ertragen von Kränkung während einer langen Zeit, Langmut, lange Zeit etwas zu ertragen, dass man sich auch nicht schnell erregt. Wie viel Langmut brachte Paulus gegenüber den Mitarbeitern und Gemeinden auf? Wir lesen von den verschiedenen Problemen in Korinth, in Galatien, seine eigenen Verfolgungen, die er ertrug. Wir lesen auch im Buch Jona, der Herr ist langmütig. Und so haben auch wir in dieser Langmut, Gott zu dienen, Gott nachzufolgen. Weiter sagt Paulus, du bist nachgefolgt meiner Liebe. Man könnte gewiss über die einzelnen Punkte auch ganze Stunden halten oder zwei Punkte für eine Stunde nehmen. Aber ich will es jetzt auch hier ein bisschen schneller durchgehen. Du bist nachgefolgt meiner Liebe. Einmal die Liebe zu den verlorenen Sündern. Wie lag dem Apostel Paulus das am Herzen? Ich werde es nicht lesen. Ich nenne die Schriftstelle Römer 9, die ersten drei Verse. Und er wollte viel lieber verdammt sein für das Volk, für sein Volk, dass es doch gerettet wird. So lag ihm das jüdische Volk am Herzen. Oder die Liebe zu den Schwachen, dass wir auch die Schwachen tragen sollen, das war auch sein Anliegen. Römer 14, die Verse 15 und 16. So aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du schon nicht nach der Liebe. Verderbe den nicht mit deiner Speise, um welches Willen Christus gestorben ist. Darum schaffet, dass euer Schatz nicht verlästert werde. Also aus Liebe nehmen wir Rücksicht zum anderen, zum Bruder, zu der Schwester. Aber er hatte auch Liebe und Sorge zu den Gemeinden. Er trug Sorge für alle Gemeinden. Er liebte sie, die einzelnen Orte, wo er war und wo sich Kinder Gottes befanden. Und im Hohelied der Liebe lesen wir auch von der Wahrheit, dass sie auch ein wichtiger Punkt ist. Und sprechen wir von der Liebe, dann sollen wir die Wahrheit lieb haben. Und es gibt Menschen, die auch die Liebe zur Wahrheit verlieren. Das sieht dann sehr traurig mit solchen aus. Lasst uns deshalb auch in dieser Liebe dem Herrn nachfolgen. Und dann spricht er noch weiter von der Geduld. Du bist nachgefolgt meiner Geduld. Ein Knecht Gottes, ein Ältester, ein Leiter der Gemeinde, er braucht viel Geduld. Er hat es mit verschiedenen Menschen zu tun und muss doch mit allen klarkommen. Und deshalb ist das so wichtig, Geduld zu haben. Ich lese dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 3 und 4. Und wir geben niemand irgendein Ärgernis, auf das unser Amt nicht verlästert werde. Und so, das ist so wichtig, auch als Kinder Gottes, wo wir stehen, bekennen wir, dass wir Kinder Gottes sind, dann ist da Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Keuschheit und ein tadelloser Wandel zu führen, dass unsere Gotteskindschaft nicht verachtet oder verlästert wird. Das lag dem Paulus sehr am Herzen, sondern in allen Dingen beweisen wir uns als die Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, also auch in großer Geduld. Das heißt, dass man auch ein ruhiges Temperament hat, das Böse erleidet, ohne Murren, ohne Unzufriedenheit. Das war das, worin Paulus Gott diente, worin er dem Herrn nachfolgte. Und Timotheus gehörte zu der Missionsgruppe, die um Paulus herum tätig war und kannte ja genau das Leben des Apostel Paulus, seine Lehre, seine Weise, seine Meinung, seinen Glauben. Und deshalb lasst uns auch um Gnade bitten, dass wir darin leben, ja, dass wir auch darin wachsen und zunehmen. Das wünschte ich einem jeden, auch hier unter euch. Und dann spricht Paulus, jetzt komme ich zurück zum 2. Timotheus 3, von unserem Ausgangstext. Er spricht dann weiter von den Verfolgungen und alle, die gottselig leben, müssen Verfolgungen erleiden. Und mit den bösen Menschen aber und Verführerischen wird es je länger, je ärger. Sie verführen und werden verführt. Und dann gibt er ihm noch den Rat, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und dir vertrauet es, sintemal, du weißt, von wem du gelernt hast. Dieser Vers ist mir persönlich auch wichtig. Ich erinnere mich in meiner Jugendzeit, dann hatte der damalige Ortsprediger so ein kleines Heftchen gehabt über den Heiligen Geist. Und da kann ich mich noch erinnern, dann war der Heilige Geist mal auf dem Stuhl, mal unterm Stuhl, mal hinterm Stuhl. Und dann bin ich ja danach zur Bibelschule nach Kanada gegangen und Bruder Sonnenberg hat dann so besondere Stunden gehabt, auch über die Heiligung und so weiter. Geschwister, ich kann mich so gut erinnern, ich hätte vor Freude jauchzen können über die klare Belehrung, über das, was mein Herz erfreute, was man vorher nie so klar gehört hatte, da wo ich an dem Ort war. Wie war mir das zum Segen, so dass ich auch immer daran denke, ich weiß, von wem ich gelernt habe. Dabei will ich bleiben und die Lehre stimmt auch mit den Geschwistern überein, die von Russland kamen bezüglich der Heiligung oder der Bekehrung. Ja, das ist die gleiche Meinung, die gleiche Richtschnur, das gleiche Lot. Da wollen wir auch daran festhalten. Nun, war es denn nötig, an Timotheus solche Ermahnung zu schreiben? Du aber bleib in dem, was du gelernt hast, Timotheus. Er war doch ein junger Mensch, so haben wir ja schon gehört. Aber doch war er auch schon Ältester und Prediger. War es oder ist es heute noch passend, wenn man einen jungen Prediger ermahnt? Darf man das überhaupt noch heute tun? Ja, sicherlich. Schriftgemäß ist das durch und durch. So wie wir auch hier lesen. Und ich glaube, wo ein Amt wirklich in aller Demut ausgeführt wird, da kann auch ein anderer Prediger kommen und sagen, du bleibe doch bei dem, was du gelernt hast. Und ich glaube, Timotheus hat die Ermahnung ganz willig und gerne angenommen. Es war ihm ein Trostwort, bei dem zu bleiben, eine Ermutigung, was er gelernt hatte, so willig wie ein gehorsames Kind eine Ermahnung annimmt. So willig nahm er diese auch an. Und so wollen wir Gott bitten, dass er auch uns hilft, Ermahnungen gerne anzunehmen, sie nicht abzuweisen. Und wenn nun auch diese Ermahnung an Timotheus erging und Paulus vorher spricht von den verführerischen Leuten, von den bösen Menschen, sie verführen und werden verführt, dann können wir auch aufgrund der Tatsache und aufgrund der Sendschreiben anderer Punkte sagen, dass niemand frei ist vor Verführung, vor Abfall und abschließenden Ruin. Der Feind wird es bei jedem versuchen. Und niemand, mag man auch noch so gut in geistlichen Dingen unterrichtet sein, da wird der Feind doch nicht Halt machen. Und sagen, ja, das ist ein besonderer Ältester in der Gemeinde oder in der Gemeinde, den greife ich nicht an. So ist das nicht. Der Feind versucht es überall und deshalb ist es so wichtig, dass jeder wacht und betet, dass jeder seine Abhängigkeit von Gott sieht, beständig im Glauben festhält und treu bleibt bis ans Ende. Geschwister, das wollen wir doch so behalten, treu zu bleiben bis ans Ende. Die Timme-Übersetzung sagt hier, du aber bleibe fest bei dem, was du gelernt hast. Dieses Festbleiben, das Unbewegliche und das Unverrückbare. Und das gilt besonders den Lehrern und Ältesten. Die haben eine besondere Verantwortung, fest zu bleiben. Und sie müssen genauso oder noch wachsamer sein als andere. Ein Prediger oder Ältester hat diesbezüglich keinen Freifahrtschein in diesen Dingen. Er ist auch zur Wachsamkeit, zu großer Wachsamkeit aufgerufen. Als erstes über sich selbst, als zweites über die Gemeinde insgesamt. Ja, du weißt, von wem du gelernt hast. Paulus hatte die Wahrheit verkündigt, das wusste Timotheus. Und Timotheus hatte ein gutes Grundwissen gehabt. Von elterlicher und großmütterlicher Seite wurde ihm das schon mitgegeben in der Kindererziehung. Und auch hier die große Verantwortung als Eltern Ihr habt die größte Verantwortung, zu Hause den Kindern die biblischen Wahrheiten beizubringen. Natürlich hören die Kinder in der Sonntagsschule, in den Gottesdiensten Gottes Wort, aber die größte Aufgabe haben immer noch die Eltern, dass sie zu Hause den Kindern biblisches Grundwissen beibringen, so gut wie sie es können, dass sie sich auch Zeit dafür nehmen, wenn sie heranreifen, ihnen auch die Wahrheiten erklärt und erläutert werden. So lernte also Timotheus die biblischen Wahrheiten in der Kindheit kennen. Und diese Ermahnung galt nun ihm: bleibe bei dem Wissen, bleibe bei der Wahrheit. Und warum? Weil die Tatsache des Abfalls nicht zu verleugnen ist. Wir haben auch eingangs schon kurz betrachtet, dass Paulus von der letzten Zeit sprach, dass es eine schlimme Zeit sein wird. Es ist traurig, aber wahr. Immer wieder sind Menschen vom Glauben abgefallen und haben nicht an der Wahrheit festgehalten. Das lesen wir auch schon in dem Buch der Könige. Manch einer hat einen guten Anfang gemacht, nachher fiel er von Gott ab und ließ noch den Propheten töten, der ihm vorher eine Hilfe gewesen war. Es gibt viele Beispiele darüber. Und warum denken manche, dass man das Evangelium oder die Wahrheit nach der zweiten oder dritten Generation wieder mal ändern müsste? Man muss das nicht ändern, Geliebte im Herrn. Bleibe bei dem, was du gelernt hast, weil du auch weißt, von wem du gelernt hast. Diese Änderungen, sie kommen nicht von Gott, sondern was von Gott kommt, ist das, dass man bei dem bleibt, was man gelernt hat, was man erfahren hat, was man aus Erfahrung bezeugen kann. Und dazu möge Gott uns alle helfen, dass wir bei dem bleiben, was wir gelernt haben. Amen.